Immer wieder erinnere ich mich mal daran, dass uns ein Pastor in der letzten Woche unserer Ausbildung, in der sogenannten stillen Woche, tiefgreifende Bibelarbeiten gehalten hat als Abschlussklasse kurz vor der Ordination im Theologiestudium. Und er erzählte auch aus seinem eigenen Leben und dass er so gerne Biografien liest. Ich habe das wahrscheinlich sogar schon mal erzählt. Es fällt mir nur an dieser Stelle immer wieder ein. Es ist ja verrückt, was manche Menschen im Glauben alles hinbekommen. Nicht? Und man selber leider nicht. Und wenn er dann mal wieder eine seiner Biografien gelesen hatte, kam er aus seinem Studierzimmer, offensichtlich ziemlich zerknirscht, und seine Frau fragte, na, hast du wieder eine von deinen Biografien gelesen? Ja, manche Lebensberichte von Glaubensvorbildern erwecken tatsächlich den Eindruck, dass Glaube eine Eigenschaft sei, die man hat oder nicht hat, und wenn du sie nicht hast, hast du halt Pech gehabt. Jedenfalls habe ich den Eindruck, dass wir uns dieser Haltung öfter mal hingeben. Leider sind mein eigener Glaube und meine Erfahrungen mit Gott ja so mickrig. Wir haben es in unserer Predigtreihe über Abraham ja jetzt in der letzten Zeit verfolgt. Wir sind heute beim vorletzten Teil. Und heute geht es darum, nochmal festzuklopfen, dass man Glaube nicht hat, sondern dass er gelernt wird. Denn Glaube bedeutet, ich halte Gott für vertrauenswürdig und verlasse mich deshalb auf ihn. Es kann sein, dass ich dann auch Erfahrungen mache, die das bestätigen. Aber das eine kommt nicht vor dem anderen. Im siebten Teil unserer Predigtreihe geht es heute darum, wie man Glauben lernt. Wir erinnern uns kurz, wir sind heute in Kapitel 21 des ersten Buches Mose. 25 Jahre vorher, in Worten 25, hatte Abraham auf Gottes Wort hin seine Heimat verlassen und alle Sicherheiten, die er hatte. Gott hatte ihm ja einen großen Namen versprochen, zahlreiche Nachkommen und ein Land. Aber die Zeit wurde lang. Jahre. 25. Vergingen. Am Ende. Jahrzehnte. Aber seine Frau bekam keinen Sohn. Gott hatte sein Versprechen ja zwischendurch immer wieder erneuert und nun war er ein Jahr vorher gekommen und hatte gesagt, dass seine Frau ein Jahr später den erbetenen Sohn haben soll. Als könnte er es schon nicht mehr glauben, beging Abraham, Kapitel 20 nachzulesen, nochmal den gleichen Fehler wie schon mal. Wieder setzt er mit einer Lüge seine Frau aufs Spiel. Manchmal habe ich den Eindruck, man kann Gottes Schmunzeln aus Zeilen eines Buches herauslesen. Ich kann mich ja damit irren. Aber dass das alles so berichtet wird, ist schon bezeichnend. In vielen Biografien wird das weggelassen, was da so alles für Dinger gedreht werden. Da geht es am Ende nur darum, dass das immer nur eine steile Karriere ist, die ein Mensch im Glauben da erlebt. Nein, das Einzige, was hier steil war, ist, dass Gott seinem Versprechen, das er seinem Freund gegeben hatte, einfach treu blieb. Und nun wird uns Kapitel 21 tatsächlich berichtet. Wir lesen heute die ersten 7 Verse. Und der Herr nahm sich Sarahs an, wie er gesagt hatte, und tat an ihr, wie er geredet hatte. Und Sarah ward schwanger und gebar dem Abraham in seinem Alter einen Sohn, um die Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. Und Abraham nannte seinen Sohn, der ihm geboren war, Isaak, den ihm Sarah gebar. Und Abraham beschnitt seinen Sohn Isaak am 8. Tage, wie ihm Gott geboten hatte. Es war Kapitel 17 ja gekommen, dass dieses Zeichen jetzt immer, seitdem wird es am Volk der Juden vollzogen, an den Kindern am 8. Tag ausgeführt werden soll. 100 Jahre war Abraham alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen zugerichtet, denn wer es hören wird, der wird über mich lachen. Und sie sprach, wer hätte wohl von Abraham gesagt, dass Sarah Kinder stille? Und doch habe ich ihm einen Sohn geboren in seinem Alter. Heute geht es mir darum, die Lebensgeschichte von Abraham etwas zusammenzufassen im Blick auf die Frage, wie wir Glauben lernen. Ich halte das auch für den Kern seiner Biografie. Drei Aspekte sind mir dabei wichtig. Erstens, Glaube kommt vor Erfahrung. Zweitens, Erfahrung vertieft den Glauben. Drittens, Glaube und Erfahrung leben vom Reden Gottes. Also, zunächst, Glaube kommt vor Erfahrung. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem jungen Christen, von denen habe ich manche geführt. Eins davon ist mir besonders im Kopf. Er leidet darunter, dass er so wenig mit Gott erlebt. Dann kann es ja auch alles nicht wahr sein, wenn wir es nicht erleben. Es scheint ihm alles nur Theorie zu sein, was er über Gott weiß. Er fühlt nichts davon in seinem Herzen. Tja, ich kann ihn nur zu gut verstehen. Das kenne ich doch selber. Ich wurde an der Stelle froh, und wir konnten darüber ins Gespräch kommen, darüber, dass Gott mir im Laufe meines Lebens in einer unfassbaren Geduld manches vermittelt hat, wovon ich, das Gespräch ist jetzt schon einige Zeit her, heute noch lebe. Und dazu gehört zum Beispiel, dass wir die Bibel immer genau lesen müssen. Und damit meine ich nicht nur, dass man genau auf die Worte achtet, das lohnt sich auch immer wieder total, sondern mal genau lesen und nicht immer davon ausgehen, ich weiß schon, was kommt und ich weiß schon, wie das ist, und lese die Dinge etwa da hinein, die ich entweder gerne hören will oder aber die ich sowieso schon denke. Und dann beobachtet man nämlich etwas, was uns eigentlich im täglichen Leben abhanden kommt, immer wieder. Wo steht in der Bibel zum Beispiel, dass man etwas von Gott fühlen muss, um an ihn glauben zu können? Ich habe dazu noch nichts gefunden. Oder dass man besondere Erlebnisse haben muss, damit man glauben kann. Es ist im Gegenteil ja eher so, ich beobachte in der Bibel herzlich wenige Glaubenshelden, ja, die das einfach so hatten, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe. Nehmen wir Abraham, dem hat Gott Versprechen gemacht. Und Abraham hat es gewagt, sich auf diese Versprechen zu verlassen und sein Heimatland hinter sich zu lassen. Das war der Beginn seiner Freundschaft mit Gott. Das ist ihm im Laufe dieser Freundschaft immer wieder mulmig geworden. In großen Abständen hat Gott seine Versprechen immer mal wiederholt. Und Abraham hat das zwischendurch auch immer mal wieder sichtbar wahrnehmen können, dass Gott für ihn sorgt. Aber er hat nicht jeden Tag, auch nicht jede Woche. Ich lese nicht mal von jedem Monat, ich lese auch nicht von jedem Jahr. Irgendwelche tollen Sachen mit Gott erlebt, sodass er gar nicht mehr an Gott vorbeigucken konnte. Wie wir uns das so gerne ja wünschen. Gott musste öfter eingreifen, damit Abraham mit seiner Ungeduld Gottes Pläne nicht durchkreuzt. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende, wir haben es eben mit einem lebendigen Gott zu tun. Nicht mit einem Wunschbild, das man sich an den Himmel malt. Gerade eben nicht. Und Glaube ist kein unerschütterlicher Zustand, den man einmal annimmt und darin erstarrt. Das kann zwar passieren, aber das ist nichts Lebendiges. Sondern Glaube ist ein Weg, den Gott mit uns geht, um in unserem Herzen die Überzeugung wachsen zu lassen, dass er zuverlässig und vertrauenswürdig ist. Wo wir uns auf diesem Weg befinden, ich bezweifle, dass wir es selber wissen. Darum geht es auch nicht. Jetzt wird uns hier berichtet, dass Abraham seinen lang ersehnten und versprochenen Sohn bekommt. 25 Jahre nach dem Versprechen. Nochmal in Worten, 25. Abraham brauchte Geduld. Er musste daran festhalten, dass Gott alles tun kann und seine Zusagen einlöst, auch wenn es total anders aussieht. Auch wenn die Erfahrungen ausbleiben. Glaube kommt vor Erfahrung. Theologieprofessor Hans-Joachim Eckstein hat das einmal so ausgedrückt. Es ist unsere Unerfahrenheit, die uns dazu verleitet, die eigene Erfahrung überzubewerten. Ein erfahrener Glaube weiß, dass er sich von Erfahrungen nicht abhängig machen darf. Ein erfahrener Glaube weiß, dass er sich von Erfahrungen nicht abhängig machen darf. Deshalb sind Erfahrungen nicht unwichtig. Man muss ihre Bedeutung aber richtig einordnen. Das kommt als zweites. Erfahrung vertieft den Glauben. Abraham hatte es mal gewagt, Gott zu vertrauen. Jetzt erst, 25 Jahre später, macht er die Erfahrung, dass sich das gelohnt hat. Was für eine Spanne. Und jetzt, wie Gott ihm vorher aufgetragen hatte, nennt Abraham seinen Sohn Isaak, was entweder Gelächter oder Erlacht heißen kann. Vorher hatten Sarah und Abraham ja gelacht. Als Gott sagte, Mensch, in einem Jahr werdet ihr einen Sohn haben. Ja, so ist das mit Gott, ja. Er kann ja sagen, was er will. Ich fühle davon nichts, also gibt's das nicht. In dem Lachen steckte vermutlich Freude, vielleicht auch, Mensch, wenn es wahr sein könnte, wäre ja zu schön auch, Staunen, dass das so selten soll, und wohl auch Zweifel, sonst hätte Gott Sarah auf dieses Lachen nicht so deutlich angesprochen, meiner Ansicht nach. Und nun spricht Sarah davon, dass Gott ihr ein Lachen in den Mund gelegt hat. Ein Lachen der Freude. Und sie rechnet aus dem Munde anderer mit einem Lachen. Wohl des Erstaunens, vielleicht auch des Spottes. Denn die beiden Greise haben einen Sohn bekommen. Und ebenso, wie Gott ihm geboten hatte, beschneidet Abraham Isaak. Jetzt folgt er Gottes Worten. Das war ja nicht immer so in seinem Leben. Nachdem er nun erlebt hat, dass Gott Wort hält, will er auch daran festhalten, dass Gottes Worte ernst zu nehmen sind. Wie tief sein Glaube durch diese Erfahrung geworden ist, wird uns bei der nächsten und letzten Predigt beschäftigen. Aber hier wird schon deutlich, dass Gott den schwankenden Glauben Abrahams wichtig genommen hat. Und jetzt, wo die Erfüllung der Worte Gottes sichtbar vor ihm steht, erkennt Abraham, dass seine Zweifel ein Irrtum waren. Aber diesen Weg ist Gott mit ihm gegangen. Und das ist etwas für uns. Gott stellt seine Glaubwürdigkeit in deinem Leben unter Beweis. In deinem Leben. Das ist das mit der Erfahrung. Er wird seine Glaubwürdigkeit in deinem Leben unter Beweis stellen. Aber Abraham musste auch lange warten. Die Erfahrung vertieft den Glauben. Sie ist nicht nötig, um zu glauben, aber sie vertieft ihn. Ihre Grundlage haben Glaube und Erfahrung, aber nicht in irgendwelchen Vermutungen oder Gefühlen, wie man heutzutage, scheint mir, immer wieder vor allem meint, sondern darin, was Gott uns sagt. Das wird als drittes deutlich. Glaube und Erfahrung leben vom Reden Gottes. Und jetzt muss man sich das angucken. Man könnte fast denken, Mensch, ey, jetzt hast du es doch oft genug dahin geschrieben. Die Texte der Bibel sind ohnehin schon so umfangreich, obwohl sie ja immer sehr knapp gehalten sind. Aber was verschwendest du hier Worte? Der Herr nahm sich Sarahs an, wie er gesagt hatte. Und tat an ihr, wie er geredet hatte. Immer wieder. Und Sarah war schwanger und gebar dem Abraham in seinem Alter einen Sohn um die Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. Dreimal wird extra betont, und aus meiner Sicht gibt es ja in der Bibel keine Zufälle, dass Gott geredet hatte und dass es genau so kam. Was hatte Abraham, um Gott zu glauben? Nur das, was Gott ihm gesagt hat, nichts anderes. So ist er zum Vater aller Glaubenden geworden. Nur mit dem, was Gott ihm gesagt hat. Viele Menschen sind enttäuscht von Gott, weil dies oder jenes in ihrem Leben nicht passiert, obwohl sie doch so fest daran geglaubt haben, so ein Glaubensgefühl hervorgebracht haben. Sich gläubig fühlen heißt doch nicht, dass man glaubt. Und Glaube heißt nicht, dass man sich so fühlen muss. Es geht nicht darum, an irgendetwas zu glauben, als ob Glaubensgefühle allein schon eine Wirkung haben. Gemeinhin sagt man das im Volksmund, ja, man muss nur dran glauben. Nein, darum geht es nicht im Glauben. Das ist ein Glaube, da macht man ja auch von reden können, aber nicht das Vertrauen auf den lebendigen Gott. Das heißt, ich nehme ernst und verlasse mich mit meinem Leben darauf, was er mir sagt. Glaube und Erfahrung leben von Gottes Reden. Und jetzt können wir das in Abrahams Leben noch einmal kurz, auf andere Art und Weise als neulich, noch mal kurz wieder nachvollziehen. Das lässt sich nämlich hervorragend in der Bibel verfolgen, wie präzise Gott seine Versprechen eingelöst hat. Wie war das noch? So zahlreich wie Sand am Meer sollte das Volk werden, das von Abraham abstand. Viele hundert Jahre später wird das von der Zeit des Königs Salomo berichtet. Juda aber und Israel, ja, das Volk Gottes, waren zahlreich wie der Sand am Meer. Nun sagt mir einer, das sei Zufall, dass das da so noch berichtet wird. So zahlreich wie der Sand am Meer. Außerdem hatte Gott ja Abraham und dann Israel versprochen, ihnen das Land zu geben und ihre Feinde zu besiegen. Am Ende des Buches Josua wird die Landeinnahme berichtet. Und dann wird Bilanz gezogen. Und zwar so. Es war nichts dahin gefallen von all dem guten Wort, das der Herr dem Hause Israel verkündigt hatte. Es war alles gekommen. Diese Worte kann ich nur mit innerer Bewegung lesen, weil die in meiner Lebensgeschichte besondere Bedeutung erhalten haben. Als ich den Entschluss gefasst hatte, weil ich meinte, Gott will das so, in die theologische Ausbildung zu gehen, war für mich damals nicht so einfach mal schnell gemacht, den Beruf aufgeben, gab auch zu Hause in meiner Familie ziemlich Ärger deshalb, habe ich irgendwann Zweifel an der ganzen Geschichte bekommen. Also erstmal einen Blick auf mich selber, wie soll das eigentlich gehen? Und zweitens, weil ich merkte, irgendwie ist mein Glaube viel zu unsicher. Ich dachte, das geht gar nicht. Zu allem Unglück, dachte ich an der Stelle, merkte das keiner, obwohl ich offen davon sprach. Das schien die aber nicht zu interessieren. Und so sendete mich der Vorstand der Lübecker Gemeinschaft aus an einem Abend. Ich war da in der Vorstandssitzung und die wollten mich tatsächlich aussenden. Ich dachte, da stimmt doch irgendwas nicht. Und dann sagte der Prediger dort, er hätte für mich von Gott ein Wort erbeten und hätte dann eins so gezogen aus Kärtchen. Und es hätte ihn fast der Schlag getroffen. Mit diesem Wort war er selber ausgesendet worden in seine Ausbildung, in den hauptamtlichen Dienst. Und das Wort lautete folgendermaßen. Es war nichts dahin gefallen von all dem guten Wort, das der Herr dem Hause Israel verkündigt hatte. Es war alles gekommen. Tja, und dann geht man als junger Mensch mit diesem Wort in so eine Ausbildung und es passiert das Schlimmste, was ich dachte, dass einem dann passieren kann. Das hatte ich mir mal so ausgemalt vorher, als ich es überlegte, Mensch, wäre ja auch was, ich wollte das ja eigentlich gerne, aber wäre ja was, man geht da so in so eine Ausbildung und kann das nachher die ganze Zeit machen. Mir war das inzwischen einfach, ich fühlte mich so eingeschränkt, nicht mehr von Jesus reden zu können. Man muss ja auf seiner Arbeit vor allem seine Arbeit machen und nicht darüber Jesus reden. Und dann wollte ich das eigentlich gerne, aber ich dachte, jetzt stell dir mal vor, du befindest dich da in der Ausbildung und du kannst plötzlich nicht mehr glauben. Warum auch immer mir solche Gedanken kamen. Und dann habe ich es so erlebt. Ich dachte, das sei das Schlimmste, was einem passieren kann. War es auch, finde ich, also gefühlt. Es gab dann immer wieder, alle paar Monate, vielleicht mal einen Abend oder so, wenn ich mal Ruhe hatte, aber das war nicht an jedem Abend, an dem ich Ruhe hatte, so, dass ich irgendwie so einen Lichtblick bekam. Plötzlich irgendwas auch geschah, auch was die Finanzierung angeht, diese Ausbildung oder so, wo ich dachte, nee, es kann sein, dass Gott das doch will. Aber es waren mir nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann nicht mehr glauben und alles ist vorbei. Das war für mich das Schlimmste, was es gibt, Jesus kennengelernt zu haben und ihn jetzt nicht mehr bei sich haben zu können. Das wäre für mich das Schlimmste gewesen. Oder aber, und das war die andere Möglichkeit, das kam mir irgendwann, oder aber du lernst jetzt erst glauben. Aber ich glaube doch schon die ganze Zeit, dachte ich. Nee, merkst ja gerade. Du fühlst nichts und denkst, alles ist vorbei. Das ist kein Glaube. Das wusste ich wenigstens. Ich wusste aber nicht, wie es ausgeht. Und dann, nach etlichen Jahren, insofern ist es ein bisschen vergleichbar mit dem, was Abraham erlebt hat, obwohl die Spanne hier viel länger war. Für mich geht es allerdings auch bis heute manchmal so. Nach etlichen Jahren feststellen zu können, Gott kriegt das tatsächlich hin. Dich auch noch irgendwie zu gebrauchen. Ich halte das immer wieder für unmöglich. Es ist ein Rätsel für mich. Nee, eigentlich ist es ein Geheimnis, kein Rätsel. Ich kann es mit dem Verstand nicht lösen. Aber Gott hält, was er verspricht und kann aus jedem Menschen einen Segen machen. Und diese Erfahrung trägt mich bis heute auch in allen Zweifeln, zum Beispiel an mir selbst oder auch daran, dass Gott etwas macht mit mir und durch mich und aus mir. Das zu diesem Wort. Gott hatte Abraham versprochen, ihm einen großen Namen zu machen. Er ist ja auch bekannt, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Allerdings noch viel bekannter, beziehungsweise noch viel bedeutender, ist eigentlich der Name David. König David. Ja, der stammt von Abraham, das wird immer wieder betont in der Bibel. Ja. Und nachdem ist das ganze Königtum benannt, dass der Messias antreten wird. Einen größeren Namen kann man nicht haben. Die Geschichte Israels ist ein einziges Zeugnis davon, dass Gott sein Wort hält. Deshalb wird Psalm 33, Vers 4 zusammenfassend gesagt, des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Und Gott hat ja auch den Retter der Welt versprochen, über zwei Jahrtausende im Voraus. Und hat dann alles erfüllt und seinen Sohn zur Rettung der Welt gesandt. Mit einer Präzision, die, wenn man genau hinguckt, einem den Atem verschlägt. Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und durch ihn werden alle Generationen von Menschen gesegnet, wie Gott es Abraham versprochen hat, dass es geschehen soll durch seine Nachkommen. Gott ist absolut vertrauenswürdig, ihr Lieben, auch wenn wir ihm das nicht glauben. Da ändert sich aber nichts dran. Jetzt könnte man ja glatt sagen, ach Mensch, dann verlasse ich mich doch lieber auf ihn als auf mich und auf das, was so in mir vorgeht. Ja, das ist jetzt tatsächlich hier der richtige Schluss. Er erfüllt nicht alle unsere Wünsche, das ist wohl richtig, aber alle seine Versprechen, was er uns als Freunden Gottes heute versprochen hat, zum Beispiel seine Liebe. Und dass sie uns von Ewigkeit her und in Ewigkeit gilt. Oder von einer tiefen Freude und einem über menschliche Möglichkeiten weit hinausgehenden Frieden. Ein herrliches, ewiges Leben in Gottes unmittelbarer Nähe. Und dass wir davon schon in dieser Welt was erleben, weil er uns seinen Heiligen Geist als Anzahlung gegeben hat. Was ja heißt, du kriegst schon einen Teil, damit du weißt, dass was du gekauft hast, kommt. Oder was ich gekauft habe. Der Rest kommt auf jeden Fall. Und doch kann es uns Christen ebenso vorkommen, als stecken wir in dieser Welt fest. Dabei hatte Gott doch versprochen. Für mich ist es sehr heilsam gewesen zu lernen, das habe ich irgendwann kennengelernt, das, was in mir so tobt und in mir los ist, mal zu vergleichen mit dem, was ich in der Bibel lesen kann. Über mein Leben, über uns Menschen, über Gott. Das vielleicht sogar mal direkt gegenüberzustellen. Ich komme mir so vor, Gott sagt dazu das. Und dann kann ich die Entscheidung treffen, so jetzt glaube ich Gottes Wort. Mal gucken, was in meinem Leben dann anders wird. Davon hängt es nicht ab. Gottes Wort wird nicht dadurch wahr, dass es in meinem Leben nachvollziehbar wird. Aber ich kann es dann tatsächlich erleben. So macht man Erfahrungen mit Gott. Und deshalb lese ich zum Beispiel auch täglich in der Bibel, um Gottes Versprechen kennenzulernen und welche zu entdecken, die ich noch gar nicht entdeckt habe oder die ich vergessen habe inzwischen längst. Und unser Glaube wird auch davon ernährt, dass wir uns daran erinnern, was Gott uns schon geschenkt hat und was wir mit ihm erlebt haben. Erinnern ist ganz wichtig. Das wird uns bei ein paar Ausflügen ins Buch Josua noch beschäftigen. Und auch, dass wir uns gegenseitig davon erzählen. Da wird Glaube frisch. Martin Luther wurde einmal gefragt von einem Mann: Mensch, in mir tobt der Glaube und der Zweifel und ich weiß nicht, wer gewinnt. Und dann sagt Martin Luther: Der, dem du mehr Nahrung gibst. Und deshalb ist es auch wichtig, eben, wo wir das sehen können, unser Leben darauf einzustellen, was Gott uns gesagt hat. Wenn er dir sagt, das ist gut für dich oder das ist nicht gut für dich, das auch ernst zu nehmen. Auch wenn wir das anders fühlen. So lernt man Glauben. Glaube kommt vor Erfahrung. Aber Erfahrung vertieft den Glauben. Und alle beide, Glaube und Erfahrung, leben vom Reden Gottes. So können wir durchhalten lernen und tiefer eindringen, wenn uns das Glauben schwerfällt. Unser Leben fühlt sich vielleicht nicht immer schön an, aber Gott hält immer, was er verspricht. Amen.